Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Keine CO2-Abgabe auf Benzin. Der Nationalrat beschließt zwar ein ehrgeiziges Ziel für den Klimaschutz, die Autofahrer will er deswegen aber nicht zur Kasse bitten. Zusatzschlaufe für Abzockerinitiative. Der Ständerat ist vom Volksbegehren nicht begeistert, er will die Managerlöhne lieber auf anderem Weg regulieren. Nur ein bisschen Aufschwung. Die Schweizer Wirtschaft wächst, aber nicht so schnell, wie das die Ökonomen des Bundes hofften. Resolution gegen Israel. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilt die blutige Militäraktion gegen die Hilfsschiffe für Gaza. Auch die USA stimmten für die Erklärung. Und Puck, ja oder nein, die Frage, ob es bei der Bewältigung der Finanzkrise eine weitere Untersuchung braucht, ist umstritten und wird in der Mitte entschieden. Das Tagesgespräch um 1 deshalb mit den Fraktionsspitzen von FDP und CVP. Rendezvous, am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Was ist am Vormittag passiert, das sagt uns jetzt Silvan Fischer im Nachrichtenüberblick.
Der Nationalrat will keine CO2-Abgabe auf Treibstoff, also auf Benzin und Diesel. Das hat der Rat mit 108 zu 82 Stimmen beschlossen. Verkehrs- und Umweltminister Moritz Leuenberger hatte sich vehement für eine solche Abgabe eingesetzt, denn ohne diese Lenkungsabgabe beim Treibstoff sei das angestrebte Ziel beim CO2 nicht mehr zu erreichen. Der Nationalrat hatte erst gestern beschlossen, dass bis 2020 der CO2-Ausstoß um 20% reduziert werden muss, und zwar vollumfänglich mit Massnahmen im Inland. Projekte im Ausland könnten nicht angerechnet werden. Der Ständerat will mehr Zeit, um die sogenannte Abzockerinitiative zu behandeln. Er hat deshalb die entsprechende Frist verlängert. Hintergrund ist, dass der Rat schärfere Regeln für Managerlöhne nicht in die Verfassung schreiben, sondern in einem Gesetz festhalten will. Zu diesem Zweck will der Ständerat einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative ausarbeiten und Thomas Minder so zum Rückzug der Initiative bewegen. Im Gegensatz zum Ständerat hält der Nationalrat an einem direkten Gegenvorschlag fest. Die Schweizer Wirtschaft wächst weiter, aber schwächer als erwartet. Die Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal des Jahres um 0,4% gestiegen. Aimo Brunetti vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO erklärt die Gründe für das verlangsamte Wachstum.
Es sind halt verschiedene Risiken, die wir immer betont haben bei der Prognose, dass einerseits natürlich die Konjunkturprogramme langsam auszulaufen beginnen in vielen unserer Handelspartnerländer, dass die Turbulenzen auf den Finanzmärkten halt noch nicht ausgestanden sein könnten, und da hat natürlich die Griechenland-Krise hat das bestätigt. Es muss jetzt einfach der Privatsektor muss wirklich auf breiter Ebene in den wichtigsten Ländern in Fahrt kommen, und das wird eine gewisse Zeit noch gehen.
Sagt Aimo Brunetti, Chefökonom des Bundes. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz, die KMU, haben weiterhin keine Mühe, an Kredite zu kommen. Lediglich 7% der Firmen stießen in den letzten Monaten auf Ablehnung, wie eine Umfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft zeigt. 1400 Unternehmen machten bei der Umfrage mit. Mühe, an Kredite zu kommen, haben besonders Firmen im angeschlagenen Exportbereich. Der Zürcher Regierungsrat Markus Notter tritt zurück. Er wolle bei den Gesamterneuerungswahlen von nächstem Jahr nicht mehr antreten, sagte der Sozialdemokrat an einer kurzfristig anberaumten Medienkonferenz. 15 Jahre Zürcher Kantonsregierung und zuvor 6 Jahre Stadtpräsident in Dietikon, das sei genug, so Notter zur Begründung. Der 49-Jährige war als Nachfolger von Moritz Leuenberger in die Zürcher Kantonsregierung gewählt worden. Er leitet das Departement der Justiz und des Innern. Eine Kandidatur als Bundesrat schließt Notter ausdrücklich aus. Die Kritik am Einsatz des israelischen Militärs gegen einen privaten Schiffskonvoi für die Menschen in Gaza reißt nicht ab. Nach einer mehrstündigen Debatte verurteilte der UNO-Sicherheitsrat insbesondere die Gewalt, die zum Tod von mindestens 9 Zivilisten geführt hat. Zudem will der Sicherheitsrat eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle. Die festgehaltenen Zivilisten müssten sofort freigelassen werden. Dies ist zum Teil schon geschehen. So konnten 5 Deutsche in ihre Heimat zurückkehren, wie Deutschland bestätigte. Ein Sprecher der israelischen Behörden sagte, es seien bereits 50 internationale Aktivisten freigelassen worden. Insgesamt würden rund 500 Aktivisten festgehalten. Der deutsche Kindsmörder Magnus Gefgen hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Teilerfolg erzielt. Deutschland habe bei der Ermittlung gegen Gefgen gegen das Folterverbot verstoßen, entschieden die Richter in Straßburg. Allerdings müsse der Prozess gegen den 35-Jährigen nicht neu aufgenommen werden, denn er sei fair gewesen, so die Richter weiter. Gefgen hatte im Herbst 2002 den 11-jährigen Sohn eines Bankiers entführt und getötet. Nach seiner Festnahme wurde Gefgen von der Polizei Gewalt angedroht, um so das Versteck des Jungen herauszufinden. Nach seiner Verurteilung zu lebenslangem Zuchthaus focht Gefgen das Urteil an, wegen Verfahrensfehlern. In Dubai kämpft ein weiteres Staatsunternehmen mit finanziellen Problemen. Weil der Markt für Gewerbeimmobilien zusammengebrochen war, erlitt die Dubai Holding Commercial Operations Group im vergangenen Jahr einen Verlust von mehr als 6 Milliarden Dollar. Das Unternehmen verhandelt nun mit Banken und Gläubigern über eine Neuordnung seiner Verbindlichkeiten. Auch der Verkauf von Vermögenswerten werde erwogen, meldet die Firma. Die betroffene Firma gehört zur Dubai Holding, die stark unter der Finanzkrise gelitten hatte. Der Detailhändler Coop übernimmt die 37 Läden von Bodyshop in der Schweiz. Die auf Kosmetik und Körperpflege spezialisierte Bodyshop Switzerland wird als eigenständige Unternehmen weitergeführt, wie Coop mitteilt. Alle 190 Angestellten würden weiter beschäftigt. Ein Preis für die Übernahme wird nicht angegeben. Bodyshop ist seit 1983 in der Schweiz vertreten und wurde 2006 vom französischen Kosmetikgiganten L'Oréal übernommen.
Es ist gleich 12.37 Uhr, Mittagsinformationen im Rendezvous. Hier geht es unter anderem gleich um die hehren Klimaziele des Nationalrats und den steinigen Weg, um sie zu erreichen. Um das Hin und Her bei der Abzockerinitiative und das Dilemma der Wirtschaftsverbände in dieser Sache. Und um die Frage, wer soll die Rolle der UBS in der Finanzkrise weiter untersuchen? Eine PUC, eine unabhängige Expertenkommission, ein Gericht oder niemand? Dazu auch das Tagesgespräch um 1 mit Gabi Huber, Fraktionschefin der FDP im Bundesparlament, und dem CVP-Fraktionschef Urs Schwaller. Zuerst jetzt aber Börsenzahlen, Wetterbericht und Verkehrsmeldung.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.258 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.42.09 gehandelt und der Dollar zu 1.17.15. Das Wetter. Im Osten ist es meist bewölkt und nur ab und zu sonnig bei etwa 18 Grad. Im Westen ist es zunächst oft sonnig, gegen Abend ziehen aber dichte Wolken auf. Im Süden scheint mit Nordwind weiterhin die Sonne bei etwa 26 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag regnet es im Norden zeitweise bei 17 Grad. Im Westen ist es am Donnerstag trocken und teils sonnig. Im Süden scheint an beiden Tagen weiterhin die Sonne bei etwa 27 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und der Verzweigung Zürich Nord fast 15 Kilometer Stau wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen nach dem Stelzentunnel. Der Verkehr wird einstreifig geführt. In der Folge staut sich der Verkehr auch auf dem Westring Richtung Gubristunnel zwischen Udorf Nord und dem Limmataler Kreuz.
Wie viel und was soll die Schweiz für den Klimaschutz tun? Mit dieser Frage hat der Nationalrat gestern und heute Morgen gerungen und hat entschieden, 20% weniger vom Treibhausgas CO2 als noch 1990 soll die Schweiz ausstoßen bis in 10 Jahren, also bis ins Jahr 2020. Erreichen will man das mit Maßnahmen in der Schweiz selber. 20% weniger, nur wie soll man das schaffen? Nicht mit einer CO2-Abgabe auf Benzin, hat der Nationalrat am Morgen entschieden. Priscilla Imboden, Sie haben die Debatte für uns verfolgt. Warum hat sich der Nationalrat gegen diese Klimaabgabe auf Benzin entschieden?
Ja, dieser Entscheid ist tatsächlich schwierig nachvollziehbar und auch unlogisch, wenn man die ehrgeizigeren Ziele anschaut. Der Verkehr ist nämlich die große Herausforderung der Klimapolitik. Die Ziele wurden im Verkehr bisher immer verfehlt. Der CO2-Ausstoß ist um 14% angestiegen, statt um 8% zu sinken, wie es das alte CO2-Gesetz vorschrieb. Unverständlich ist da auch der gestrige Entscheid des Nationalrats, bei den Richtlinien für Neuwagen hinter den Vorschlägen des Bundesrates zurückzubleiben. Der Bundesrat wollte da die gleichen Ziele, die gleichen Richtlinien der EU einführen und der Nationalrat zog da nicht mit. Wenn der Nationalrat aber im Inland mehr Klimaschutz verlangt, müsste er konsequenterweise auch griffigere Maßnahmen im Verkehr befürworten.
Sie sagen also, der Nationalrat hat nicht konsequent entschieden. Sind denn in anderen Bereichen Maßnahmen geplant, beschlossen oder aufgegleist, mit denen man dieses 20%-Ziel irgendwie erreichen könnte?
Nein, nicht wirklich. Also der Nationalrat hat entschieden, im Gebäudebereich 200 Millionen aus der CO2-Abgabe vorzusehen für energetische Gebäudesanierungen. Das hat der Bundesrat so vorgeschlagen. In einem anderen Gesetz wird auch die erneuerbare Energie aus Sonne, Wind, Wasser und Biogas gefördert. Aber auch hier macht man eigentlich nur das, was der Bundesrat vorsieht. Und damit kann man nur sagen, dass die ehrgeizigeren Ziele des Parlaments so nicht erreichbar sind.
Und wie denken Sie, geht es jetzt weiter politisch beim Klimaschutz in der Schweiz? Das war ja nicht das letzte Wort heute wahrscheinlich.
Nein, der Nationalrat war der Erstrat. Das heißt, das CO2-Gesetz kommt noch in den Ständerat, wird voraussichtlich diesen Herbst der Fall sein. Gut möglich, dass er hier auch mehr Klarheit, mehr Kohärenz schafft. Ansonsten steigen aber die Chancen der Klimainitiative und der Offroader-Initiative. Das CO2-Gesetz ist nämlich als Gegenvorschlag für diese beiden Vorlagen vorgesehen. Und das CO2-Gesetz, wie es der Nationalrat heute beschlossen hat, ist da nichts anderes als eine Mogelpackung.
Das waren Einschätzungen von Priscilla Imboden. Wie soll die Rolle der UBS in der Finanzkrise weiter aufgeklärt werden? Diese Frage stellt sich nach der Veröffentlichung des Berichts der beiden Geschäftsprüfungskommissionen von Nationalen Ständerat gestern. Drei Optionen stehen offen. Eine parlamentarische Untersuchungskommission, eine PUK. Eine unabhängige Expertengruppe, die probieren würde, mehr über die internen Vorgänge bei der UBS herauszufinden. Oder es kommt doch noch zu einem Prozess gegen UBS-Verantwortliche. Hier soll der Bund möglichen Klägern unter die Arme greifen können, damit sie einen Prozess auch bezahlen können. Das fordert die GPK. Werden am Ende Richter über Marcel Ospel und andere UBS-Manager urteilen? Die Analyse von Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Linke und rechte Politiker im Parlament fordern weiter eine PUK. Auch mit dem GPK-Bericht seien noch zu viele Fragen offen geblieben. Der Berner Professor für Wirtschaftsrecht Peter Viktor Kunz hat dafür Verständnis. Doch aus juristischer Sicht mache eine PUK wenig Sinn.
Die PUK hat tatsächlich mehr Möglichkeiten als die Geschäftsprüfungskommission bei der Einvernahme von Personen oder auch bei der Herausgabe von Dokumenten. Das macht aber nur dann Sinn, wenn es hier tatsächlich irgendwelche Personen gäbe, die sich zu Aussagen nicht bereit erklären würden oder wenn irgendwelche Unterlagen nicht vorhanden wären.
Besser findet Kunz den GPK-Vorschlag, dass eine Expertengruppe die Rolle der UBS genau anschaut. Doch solche unabhängige Experten seien in der Schweiz rar.
Das Expertengremium sollte eingesetzt werden, muss tatsächlich unabhängig sein, kritisch sein, Zeit haben und vor allem auch Rückgrat. Denn es ist nicht ganz einfach, kritische Fragen zu stellen und, sagen wir mal, unangenehm aufzutreten, wenn Druckversuche, sei es wirtschaftlich oder politischer Natur, vorhanden sind.
Die UBS wollte zu den GPK-Vorschlägen nicht im Detail Stellung nehmen. Man sei sich aber bewusst, dass Politik und Bevölkerung noch weitere Antworten erwarten, sagt UBS-Kommunikationschef Michael Willi.
UBS nimmt das Informationsbedürfnis von Politik und Öffentlichkeit sehr ernst. Unser Verwaltungsrat wird den Bericht nun analysieren, seine Schlüsse daraus ziehen und dann offen darüber informieren, was seine nächsten Schritte sein werden.
Nicht sagen wollte die UBS zur Idee, dass ein unabhängiges Expertengremium die Rolle der Bank und vor allem ihrer damaligen Spitzenvertreter wie Marcel Ospel, Marcel Rohner oder Peter Kurer genauer anschaut. Aus dem Umfeld der Bank hört man aber, dass man sich einem solchen politischen Wunsch wohl nicht verwehren könne. Doch die Möglichkeiten eines Expertengremiums wären beschränkt. Die GPKs haben deshalb gestern auch gefordert, dass der Bund das Prozessrisiko in einem zivilrechtlichen Verfahren übernehmen solle. Dabei geht es um Klagen von betroffenen Aktionären, die vor Gericht Schadenersatz verlangen wollen. Da es im Falle der Großbank UBS schnell um Millionen oder gar Milliarden an Entschädigungen geht, muss ein Kläger vor Prozessbeginn einige Millionen Franken als Garantie hinterlegen. Eine Absicherung von privaten Klägern durch den Staat sei weltweit etwas ganz Neues, sagte Jurist Kunz.
Das ist ein extrem interessanter Ansatz, der weltweit noch nie so tatsächlich diskutiert worden ist, also dass der Staat private Klagen finanzieren würde. Der Ansatz ist interessant, weil insbesondere keine Klagen erfolgen, weil es schlicht zu teuer ist.
Würde der Bund die Kosten für eine zivilrechtliche Aufarbeitung übernehmen, dann wäre eine Klageerhebung wahrscheinlicher. Diese Auffassung ist unter anderem Robbie Chopp, der Geschäftsführer der kleinen Anlagestiftung Actares.
Für Pensionskassen, das könnte eine gute Unterstützung sein, wenn der Bund ihr Mittel zur Verfügung stellt.
Pensionskassen oder Sammelstiftungen als Kläger, das würde Sinn machen, meinen Experten. Aber man müsse aufpassen, dass die Übernahme der Prozesskosten durch den Bund nicht zum Bumerang würde, sagt Peter-Viktor Kunz.
Die Gefahr droht, dass wenn ohne weiteres die Eidgenossenschaft solche Prozesse finanzieren würde, dass eine Klagewelle ohne Grund über die betroffenen Personen hinwegschwappen würde. Und ich denke, das wäre auch rechtsstaatlich sehr bedenklich.
Während es bei Schadenersatzklagen neue Ideen gibt, gibt es in Sachen Strafrecht nichts Neues. Bei der Zürcher Staatsanwaltschaft hieß es heute, der GPK-Bericht habe nach erster Lektüre keine neuen Erkenntnisse gebracht, die alte UBS-Spitze vor Gericht zu bringen.
Thomas Oberer, wir kommen zurück aufs Thema in einer Viertelstunde im Tagesgespräch mit Gabi Huber und Urs Schwaller. Im Kampf gegen die Abzockerei hieß es heute im Ständerat zurück auf Feld 1. Die Behandlungsfrist der populären Abzockerinitiative wurde um ein Jahr verlängert. Der Ständerat will so Zeit gewinnen, um doch noch einen indirekten Gegenvorschlag zur Abzockerinitiative ausarbeiten zu können. Er will verhindern, dass Regeln gegen sogenannte Abzocker in der Verfassung verankert werden. Pascal Krauthammer berichtet.
Erläutert geben sich die Bürgerlichen im Ständerat. Als Anwälte für die maßlosen Manager wollen sie heute nicht mehr auftreten. Vor einem Jahr noch sei dies anders gewesen, gibt Ständerat Pankratz Freitag unumwunden zu.
Damals habe ich noch auf eine gewisse Einsicht einzelner Leute auf hohen Etagen der Wirtschaft gezählt. Und jetzt heute muss ich feststellen, ja, das hat eigentlich nicht so funktioniert.
Die Abzocker müssten nun wohl doch an die Kandare genommen werden, so der FDP-Ständerat. Die Abzockerinitiative von Thomas Minder sei dafür aber der falsche Weg, betonte Freitag weiter. Es gehe nicht an, dass ein Katalog von Regeln gegen die Abzockerei in der Verfassung festgeschrieben werde. Freitag las in der Kleinen Kammer die einzelnen Abschnitte des ausführlichen Initiativtextes vor, um dann spöttisch zu vermerken,
dass nicht gerade noch steht, welches Format das entsprechende Formular haben soll, das ist eigentlich noch das Einzige, was nicht geregelt ist.
Regeln gegen die Abzockerei gehörten ins Gesetz und nicht in die Verfassung, so Freitag, der bereits einen ersten groben Entwurf für einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet und heute für dessen Konkretisierung eine einjährige Frist erkämpft hat. Dieser plötzliche bürgerliche Enthusiasmus für einen indirekten Gegenvorschlag löste großes Erstaunen aus bei den Linken in der Kleinen Kammer. SP-Ständerat Alain Berset sprach von einer unglücklichen Geschichte.
Ich glaube, diese Geschichte ist in train de devenir une histoire un peu malheureuse.
Vor einem Jahr hätte doch der Ständerat schon einmal über einen indirekten Gegenvorschlag debattiert, diesem dann aber bewusst alle Zähne gezogen, sodass er im Nationalrat Schiffbruch erleiden musste. Dass der Ständerat die Abzockerei nun erneut auf Gesetzesstufe regeln will, kann SP-Ständerat Claude Janjak nicht akzeptieren.
Nach außen kann das nur die Wirkung haben, man will dieses Thema verschleppen.
Doch die grünliberale Verena Diener verteidigt das Rückkommen.
Klüger werden ist ja nicht verboten, auch im Ständerat nicht.
Und an den geistigen Vater der Abzockerinitiative gerichtet.
Herr Minder ist klug beraten, wenn er seine Initiative zurückzieht und diesem indirekten Gegenvorschlag, den wir erarbeiten, der seine Anliegen weitgehend aufnimmt, aber Verbesserungspotenzial in sich trägt, dass er dem folgt.
Trotz dieses Appells, Thomas Minder will sich nicht beraten lassen.
Der Antrag vom Ständerat Freitag aus Glarus, der ist 50% vom Initiativgedankengut weg und der ist 70% von der Einigungslösung von der SVP weg. Und das wäre der Maßstab, um überhaupt für einen allfälligen Rückzug der Initiative zu diskutieren.
So Thomas Minder. Ob der Nationalrat auf den indirekten Gegenvorschlag einschwenkt, zeigt sich bereits morgen.
Pascal Krauthammer, fest steht schon heute, man tut sich schwer im Parlament mit der Abzockerinitiative. Im Prinzip muss man dem Anliegen entgegenkommen, in der Praxis will man aber offenbar nicht allzu sehr. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi über die neuesten Wendungen.
Bundesrat und Ständerat wollten Minders populärer Volksinitiative letzten Sommer bloß eine entschärfte Gesetzesrevision gegenüberstellen. Die Wirtschaft habe damals massiv gegen einen schärferen Gegenvorschlag lobbyiert, sagt SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker.
Es ist ein Trauerspiel, was mit der Abzockerinitiative läuft. Der Ständerat hatte das Geschäft bereits auf dem Tisch und hat es zur Unkenntlichkeit verwässert, hat unter dem Druck der Wirtschaftsverbände alle Zähne gezogen.
Doch Mundwasserhersteller und Anti-Abzocker Minder fand zurück ins Spiel. Und er fand Verbündete, zuerst bei der SVP und Christoph Blocher, dann auch bei der CVP. Diese beschloss im März, Minder mit einem griffigen, direkten Gegenvorschlag weit entgegenzukommen und die meisten seiner Forderungen zu erfüllen. Und nun ist schon wieder alles anders. Der Ständerat hat, wie gehört, den Vorschlag einer Gesetzesrevision wieder ins Spiel gebracht. Schon morgen wird der Nationalrat darüber befinden. Für den Weg der Gesetzesrevision macht sich auch der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse stark, wie dessen Präsident Gerold Bührer sagt.
Wir werden weiterhin schauen, dass das Aktienrecht auf Gesetzesstufe bleibt, wegen der notwendigen Flexibilität. Und zweitens werden wir selbstverständlich schauen, dass eine Vorlage herauskommt, die bezüglich Praktikabilität und bezüglich Attraktivität des Standortes Schweiz akzeptabel ist.
Will heißen, allzu scharfe Vorschriften würde Economy Suisse weiterhin bekämpfen. Andererseits wird man auch auf diesem Weg Minders wichtigste Anliegen aufnehmen müssen. Das meint man auch beim Gewerbeverband, der den Economy Suisse Kurs unterstützt. Denn nur in diesem Fall, so das Kalkül der Wirtschaftsverbände, nur in diesem Fall könnte Minder ohne Gesichtsverlust seine Initiative zurückziehen und es käme nicht zur Volksabstimmung. Angst vor dem Volk also? Nein, sagt der Präsident des Gewerbeverbandes, SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger.
Nein, es geht nicht um eine Angst vor der Initiative vor dem Volk, sondern es geht darum, wo wir das am rechten Ort ansiedeln. Ich glaube, es geht nicht an, dass wir in einer Bundesverfassung Boni-Regelungen und andere Dinge, die eigentlich in ein Gesetz gehören, anbringen.
Ob dieses Manöver gelingt, das hängt in erster Linie von der CVP ab. Sie muss sich schon heute Nachmittag entscheiden, ob sie morgen bei ihrem Gegenvorschlag und damit bei einer Volksabstimmung bleibt.
Klaus Bonanomi hat berichtet. Rendezvous auf DRS1, DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Es ist 12.53 Uhr. Kritik von ganz vielen Seiten bekommt Israel seit gestern zu hören. Jetzt hat auch der UNO-Sicherheitsrat Israel für seine blutige Aktion gegen einen Schiffskonvoi mit Hilfsgütern für Gaza verurteilt. Der Vorfall müsse genau untersucht werden. Zudem solle Israel alle gefangen genommenen Aktivisten wieder freilassen. Was hat eine solche Resolution des Sicherheitsrats für eine Wirkung? Das fragte ich unseren UNO-Experten Fredrik Steiger.
Sie hat natürlich in erster Linie eine politische Bedeutung. Es sind ja viele Beschlüsse des UNO-Sicherheitsrates mit Strafmaßnahmen versehen, also es werden Sanktionen angedroht. Das ist hier nicht der Fall. Es ging dem Sicherheitsrat offenkundig darum, schnell ein Zeichen zu setzen, und zwar nur einen Tag nach der israelischen Militäraktion. Bemerkenswert ist auch, dass die Entscheidung einstimmig zustande kam und dass in der Erklärung doch eine sehr deutliche Sprache gesprochen wird. Aber man muss natürlich wissen, UNO-Entscheidungen Regelungen haben ja nie den Charakter zwingenden innerstaatlichen Rechtes. Es ist immer im Vordergrund die politische und die symbolische Bedeutung, mit der sich politisch Druck machen lässt. Und hier ging es dem Sicherheitsrat darum zu zeigen, die Welt ist einhellig empört über diesen unverhältnismäßigen israelischen Schritt. Sie sieht das humanitäre Völkerrecht verletzt und das internationale Seerecht.
Sie haben das auch betont, einstimmig kam diese Resolution zustande. Das bedeutet, auch der engste Verbündete von Israel, die USA, haben zugestimmt. Wie schätzen Sie das ein?
Es ist sicher bemerkenswert, denn es ist ja sehr selten in den Vereinten Nationen, dass die USA eine Erklärung, eine Resolution gegen Israel unterstützen. Manchmal üben sie Stimmabstinenz, manchmal üben sie sogar ihr Vetorecht aus. Es ist offenbar ein Zeichen, dass Präsident Barack Obama bereit ist, zumindest einen gewissen Druck auf Israel zu machen oder zuzulassen, und zwar trotz der amerikanischen Innenpolitik. Man darf nicht vergessen, der amerikanische Präsident ist angeschlagen, auch wegen des Öllecks im Golf von Mexiko. Und er weiß, dass die Israelis, dass Israel nach wie vor weit über jüdische Kreise hinaus große Sympathien besitzt in der amerikanischen Bevölkerung. Und trotzdem lässt er es darauf ankommen, Israel einmal mehr zu brüskieren. Er hat das bereits im Zusammenhang mit der Siedlungspolitik getan. Er hat das am Wochenende getan, indem er eine UNO-Entscheidung unterstützt hat, die die israelischen Atombomben kritisiert hat. Offenbar ist Präsident Obama zur Erkenntnis gelangt, er kann nicht schweigen, Amerika kann nicht abseits stehen hier, wenn die ganz zarten Ansätze der Wiederbelebung des Friedensprozesses überhaupt die geringste Chance haben sollen.
Einschätzungen von Friedrich Steiger. Keine Information, keine Angaben, das israelische Militär schweigt weiterhin zum Einsatz. Mindestens 9 Tote hat der Angriff auf die 6 Schiffe mit Hilfsgütern für den blockierten Gazastreifen gefordert. Nach dem, was man weiß, die internationalen Proteste, die seither laufen, scheinen Israel wenig zu beeindrucken. Irin Meyer berichtet.
Noch immer nichts, was verlässliche Information wäre. Auch Stunden, nachdem die Schiffe im Hafen von Ashdod angedockt haben, weiß man nicht, wo die Aktivisten und Passagiere sind, was mit ihnen genau geschieht und wer die Toten sind und was auf den Schiffen wirklich geschah. Israel hält auch am Tag 2 nach der Erstürmung der Flotte das Informationsmonopol. Die arabischen und internationalen Journalisten, die auf den Schiffen mitfuhren, konnten bisher von ihren Anstalten nicht kontaktiert werden. Es ist nicht bekannt, wo das journalistische Material ist, das Aufschluss gäbe über den Ablauf des Geschehens und die andere Version, also nicht die israelische, zeigte. Im Hafen von Ashdod wurden heute lediglich Bilder aufgenommen von Aktivisten, die einzeln abgeführt werden von israelischen Soldaten oder Sicherheitsleuten, abgeführt zur Identifizierung und Befragung. Das israelische Außenministerium gab bekannt, dass mehrere Dutzend Passagiere der Flotte via Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv aus dem Land ausgeflogen wurden. Gegen 500 Aktivisten würden im Moment festgehalten, weil sie sich weigerten, ausgeschafft zu werden oder sich zu identifizieren oder weil sie weiter befragt würden. Es gibt unbestätigte Meldungen, wonach die meisten dieser Aktivisten ins Gefängnis von Beersheba transportiert worden seien. Es ist unklar, ob westliche Diplomaten Zugang zu ihren festgehaltenen Landsleuten haben. Die verwundeten Aktivisten werden in israelischen Spitälern versorgt. Immer mehr verdichten sich die Anzeichen, dass die meisten der mindestens 9 Toten türkische Staatsbürger sind. Die Türkei hat 2 Ambulanzflugzeuge nach Israel geschickt, um 20 Verletzte zu bergen, und sie fordert die sofortige Übergabe der getöteten türkischen Staatsbürger und die sofortige Freilassung der Aktivisten. Die Ladung der Hilfsflotte ist laut Medienberichten nach Kerem Shalom transportiert worden. Israel sagt, die Güter sollen in den Gazastreifen geleitet werden, gibt aber nicht bekannt, ob die ganzen 10.000 Tonnen oder nur ein Teil. In Gaza und im besetzten Westjordanland halten die Demonstrationen an. Am Vormittag wurden 2 Palästinenser von der israelischen Armee erschossen, die laut israelischen Angaben bewaffnet waren und versucht haben, aus dem Gazastreifen nach Israel einzudringen.
Irin Meyer mit den neuesten Informationen nach der Militäraktion gegen die Schiffe mit Hilfslieferungen für Gaza.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.